Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland vom Samstag, dem 19. Juli 2025, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Schön, dass Sie dabei sind, und das politische Deutschland scheint sich in die Sommerferien allmählich zu verabschieden. Gestern noch einmal großer Auftritt des Kanzlers vor den Medien, und die deutsche Regierung war in den letzten Tagen ja intensiv damit beschäftigt, sich selber zu loben, nach dem Motto: Wenn wir schon überall kritisiert werden, jubeln wir uns wenigstens selber hoch. Friedrich Merz, Markus Söder und andere haben da Grußvideos, Fotos, Bilder, auch Videoschnipsel aus den Ferien, aus letzten Interviews eingesendet und verbreitet, in denen sie also das Bild eines nun sich im vollen Saft befindenden Aufbruchs Deutschlands zu zeichnen versuchen. Also die Stimmung sei optimal. Friedrich Merz verstieg sich gar zur Bemerkung jetzt vor einigen Tagen, dies sei die beste Regierung der letzten Jahrzehnte. Er hat damit natürlich auch seiner Vorgängerin, seiner CDU-Vorgängerin Angela Merkel eins ausgewischt. Er konnte sich nicht durchringen, ihr zum Geburtstag zu gratulieren, was zeigt, dass das Merkel-Trauma tief sitzt bei diesem Politiker, den ja viele, auch ich, im Verdacht haben, dass es ihm vor allem um den Posten, ums Amt geht, dass der eben unbedingt Kanzler werden wollte und deshalb bereit ist, mehr oder weniger alles über Bord zu werfen, was er inhaltlich an unverrückbaren Programminhalten einst verkaufen wollte. Also ein Machtopportunist, eine Marionette der Macht, das sind so Metaphern, die man im Zusammenhang kritisch von Friedrich Merz auch schon gehört hat. Ich gehöre auch zu den Merz-Skeptikern, sage allerdings als Schweizer, bin ja nicht wahlberechtigt in der Bundesrepublik. Man muss jedem eine Chance geben und hoffen wir, dass er Erfolg hat. Es wäre Deutschland zu wünschen. Allein ich sehe bis jetzt noch nicht diese Geniestreiche, die da Friedrich Merz in seinen Jubelarien auf sich selbst hätte tatsächlich in der Wirklichkeit erkennen lassen. Gestern übrigens noch ein großer Auftritt vor den Medien, bevor es dann eben in die Sommerpause geht. Friedrich Merz hat noch einmal, ja, in schönsten Farben, in höchsten Tönen die Arbeit seiner Regierung gelobt, zu einer doch vernehmlichen und beobachtbaren Skepsis der Vertreter der Medien. Er hat gesagt, ja, wir schaffen jetzt aus, im Migrationsbereich ist da ein Flugzeug mit etwa 80 bis 100 Afghanen in Richtung Kabul unterwegs. Das wurde als großer Durchbruch gefeiert. Gleichzeitig hat aber das Portal News gemeldet, dass beispielsweise eben die Syrer, die damals in dieser Badeanstalt sich missbräuchlich und übergriffig gegenüber Mädchen verhalten haben, dass die ungeachtet der beherzten Ansagen der Politik immer noch im Land sind. Also hier funktioniert im Migrationsbereich nicht alles so, wie man das gerne darstellt, jetzt da von Seiten der Offiziellen. Ich beobachte übrigens in der Schweiz an den deutsch-schweizerischen Grenzübergängen keine verschärften Grenzkontrollen, obwohl das ja auch an die ganz große Glocke gehängt wurde. Friedrich Merz hat dann außerdem die Richterwahlen da etwas herunterspielend zum Thema gemacht. Er hat gesagt, ja, man werde jetzt in den nächsten Wochen Gespräche führen mit Blick auf den Wahlgang, den zweiten, und es seien da alle Optionen denkbar. Das ist vielleicht auch ein Zugeständnis, dass er nun doch realisiert hat, dass möglicherweise seine Fraktion nicht bereit ist, dafür diese linken Kandidatinnen zu stimmen, über die ja in den letzten Tagen einiges Interessantes ans Licht gekommen ist. Dieser ganze Vorfall, dieser Vorgang, der in den deutschen Medien als Debakel gewertet wird, das sehe ich auf einer etwas übergeordneten Stufe als einen Lichtblick an. Das sind Durchbrüche der Demokratie. Das ist gut. Das ist ein demokratisches Erwachen auch, das sich hier manifestiert, dass man zum ersten Mal in dieser ausgedehnten Form die wichtigen Positionen von Verfassungsrichtern diskutiert. Nicht einfach nur in diesen Ausschüssen, in den Hinterzimmern und das Ganze wird dann im Schlafwagen abgesegnet. Nein, es ist den Medien, allem voran dem Portal News von Julian Reichelt zu verdanken. Das ist ein großer Coup für die Kollegen. Herzliche Gratulation, dass Sie da das Augenmerk auf, jetzt aus konservativ-bürgerlicher Sicht, problematische Aspekte dieser beiden SPD-Kandidatinnen fürs oberste Verfassungsgericht aufgedeckt haben. Und nur dank diesen Portalen ist überhaupt eine Diskussion in Gang gekommen, haben die CDU-CSU-Abgeordneten realisiert, wen sie da eigentlich im Begriff waren zu wählen. Und man merkte der ganzen Entwicklung an, dass diese Partei überhaupt nicht vorbereitet war, überhaupt nicht ernst genommen hat, diesen Wahlvorgang fürs Verfassungsgericht. Die wirkten regelrecht überrumpelt und dann auch emotional erfasst. Und deshalb ist es am Schluss nicht gelungen, eben da der SPD und eben auch der Fraktionsspitze, der Parteispitze der CDU-CSU, diese Kandidatin ins Ziel zu bringen. Das ist die zweite gute Nachricht, demokratisches Erwachen. Die Fraktion hat sich gewehrt gegen ihre Parteiführung, die Parteiführung allzu abgehoben, hat gar nicht realisiert. Friedrich Merz und Jens Spahn haben gar nicht gemerkt, dass ihnen da die eigenen Leute von der Fahne gehen. Das ist etwas beunruhigend, wenn man sich vor Augen hält, dass offensichtlich da die Chefs keine Ahnung haben, wo ihre eigenen Leute stehen. Das ist vielleicht im Zusammenhang zu sehen mit der intensiven Reisetätigkeit von Friedrich Merz, der sich da gerne sonnt auf den internationalen roten Teppichen, sich als großer Weltpolitiker gebärdet. Dabei hat doch die Welt nicht gewartet auf Deutschland, auf diese große Schweiz. Deutschland hätte ja die riesige Chance, sich endlich einmal zu verabschieden von diesem Zwang, Großmacht sein und spielen zu müssen. Das ist doch vorbei, das muss man gar nicht mehr. Und diese Ritterrüstung kann man ablegen. Jetzt braucht ja doch Deutschland einen Kanzler, der sich vor allem um Deutschland kümmert. Da sind ja die Probleme mit den Händen zu greifen. Aber eben Friedrich Merz scheint da eben schon stark verlockt zu sein von diesem trügerischen Glamour der Geo- und der Weltpolitik, wo Deutschland ja eigentlich gar keine erste oder vordere Geige mehr spielen muss, aber auch nicht mehr spielen kann. Und deshalb wäre eine verschärfte Auseinandersetzung mit den bundesrepublikanischen Realitäten viel wichtiger. Aber eben sehr bezeichnend, dass eben diese Abgehobenheit, diese Flucht in die Weltpolitik sich unter anderem eben dadurch zum Ausdruck bringt, dass der Kanzler gar nicht weiß, wo seine Fraktionskollegen in einer für Deutschland wichtigen Frage, nämlich der Besetzung der Verfassungsgerichtsbarkeit, steht. Und diese Richterwahlen sind sehr, sehr wichtig. Ich habe das hier schon angedeutet, weil das Worst-Case-Szenario besteht darin, dass die an den Urnen permanent verlierende SPD jetzt die Chance gewittert hat, dass das einzige Programm, das sie eigentlich noch haben, ist der Hass auf rechts. Und das ist im Grunde das, was auch diese Koalition zusammenhält, vor allem aber ist es das, was die SPD antreibt und natürlich auch die Linkspartei und inbegriffen auch die Grünen. Die Grünen haben ja regelrecht getobt angesichts dieser verschobenen Richterwahl, angesichts dieser Entgleisung. Da sind also Töne zu hören gewesen von grüner Seite, mit denen sich diese Partei jetzt also wirklich für den Hintersten und Letzten zur Kenntlichkeit entstellt hat, als linke, bisweilen sogar fast schon etwas radikal linke Bewegung, die zwar dauernd von Demokratie redet, aber offensichtlich überhaupt kein Musikgehör hat für andere Meinungen, für andere juristische Auffassungen, denn die Grünen waren es ja auch, die der CDU, schauen Sie mal die Schwäche an dieser Partei, sogar die Grünen können der CDU-CSU Direktiven geben, können die CDU-CSU dazu bringen, den von ihr portierten Richterkandidaten, den Herrn Segmüller, zurückzuziehen. Warum? Weil er eben in der Asylpolitik etwas, sagen wir mal, robustere Positionen vertritt, als das auf der grünen Seite gewünscht wird. Also hier die Linke ist verbunden, ist ein regelrechter Kampfverband gegen rechts. Und das ist jetzt natürlich der Versuch, nach wie vor dieser linken politischen Szene in Deutschland das Verfassungsgericht so zu besetzen, dass dort Richter und Richterinnen in der Mehrheit sind, die für ein AfD-Verbot eintreten. Und das gilt auch für diese beiden SPD-Kandidatinnen. Die haben bei verschiedenen Gelegenheiten anklingen und durchblicken lassen, dass sie durchaus Sympathien und Verständnis für so ein Parteiverbot haben könnten. Und wenn es der SPD gelänge, das durchzusetzen, dann ist hier wirklich mit einem schweren Schlag gegen die Opposition zu rechnen. Und das ist ja in der Demokratie eine absolute Sperrzone. Also sie dürfen doch und können nicht, und dann sind sie auch keine Demokratie mehr, wenn sie die Opposition verbieten. Aber die Linken versuchen das, und die CDU/CSU, zumindest die Parteiführung, scheint noch gar nicht richtig realisiert zu haben, dass dieser Kampf, diese Aggressivität gegen rechts, gegen die AfD, sich natürlich auch gegen die CDU/CSU richtet. Die Linken haben hier aus ihrer Sicht rational nachvollziehbar, das ist ihr Interesse. Die Linken möchten natürlich die Politik gestalten. Sie merken, demokratisch beim Wähler sind wir unten durch, also müssen wir andere Institutionen besetzen in der Bundesrepublik, allen voran das Verfassungsgericht, um so unsere linke Agenda durchzudrücken. Und die CDU/CSU müsste aufwachen und müsste realisieren, dass wenn wir die durchkommen lassen mit der AfD, dann sind als beim nächsten Mal sind wir dran, dann sind dann die konservativen CDU/CSU plötzlich die Rechtsradikalen, dann überlässt man dem linken Gegner komplett das Feld. Wir sehen das jetzt schon in nicht nur ansatzweise, sondern in weitgehenden Entwicklungen, dass eben aufgrund der unbedingten Macht Besessenheit fast schon des Kanzlers, der unbedingt Kanzler werden will, egal von wie vielen Programminhalten er sich verabschieden muss, dass eben da die Linken die Agenda diktieren und eben auch die CDU/CSU gewissermaßen zum Werkzeug ihrer Machtpolitik herunterdrücken. Aber vielleicht, und das könnte auch hier die positive Nachricht sein, vielleicht ist eben die letzte Woche auch ein Kristallisationspunkt des Widerstands, dass eben doch jetzt da innerhalb der Fraktion der Widerstand wächst, ein demokratisches Erwachen. Das ist das Positive, aber es ist eine gefährliche Entwicklung. Wehret den Anfängen. Friedrich Merz hat das an seiner Medienkonferenz natürlich nicht in dieser Art und Weise dargestellt. Noch ein letzter Punkt zur allgemeinen Propagandastimmung, wenn man so will, dieser Regierung. Ich habe es angetönt, dass die Regierungsparteien, die Regierungsvertreter, allen voran die CDU/CSU, jetzt sehr stark mit Eigenlob hervorgetreten sind. Regelrechte Jubelarien sind da vorgetragen worden von Friedrich Merz, von Markus Söder, Philipp Amthor und anderen. Und wir haben darüber diskutiert bei Julian Reichelt in der Morgensendung bei News. Ja, entspricht das der Wirklichkeit in der Bundesrepublik? Und ich möchte dazu vielleicht noch ein paar Bemerkungen aus meiner Sicht sagen. Erstens, es ist tatsächlich so, dass momentan in Deutschland die Stimmung sehr, sehr negativ ist. Die entspricht überhaupt nicht diesem fast schon skurril wirkenden, schön gefärbten Propagandagemälde, das da jetzt von den Regierenden an die Wand gemalt wird mit der, ja, wir sind die beste Regierung, wir haben schon so viel auf den Weg gebracht, alles kommt gut, die Migrationsprobleme haben wir im Griff. Also ich sehe nichts von verschärften Grenzkontrollen, wenn ich in der Schweiz Richtung Deutschland über die Grenzen fahre. Also das hat mit der Realität wenig zu tun. Auf der anderen Seite ist der Negativismus in Deutschland mittlerweile auch bei Unternehmen und bei vielen weiten Kreisen, die noch arbeitstätig sind, schon sehr, sehr stark. Und mir fällt einfach auf, dass da erstaunlich wenig Leute noch an Deutschland glauben. Viele sagen mir, wenn ich könnte, wenn es da nicht diese Wegzugssteuern gäbe, diesen fiskalischen Todesstreifen, dann würde ich versuchen, in die Schweiz auszuwandern. Aber so geht es ja auch nicht. Ich meine, man kann nicht das eigene Land schlittern lassen und preisgeben. Also ich bin doch etwas frappiert und vielleicht auch entsetzt, dass jetzt in meiner subjektiven Wahrnehmung erstaunlich wenig Deutsche, auch im publizistischen Bereich, wirklich noch an Deutschland glauben. Und dem halte ich entgegen jetzt fast schon etwas auf diesem positiven Märztrip. Also ich glaube an Deutschland und ich glaube, viele Schweizer bauen darauf, setzen darauf und hoffen darauf, dass Deutschland einmal mehr hier den Ausweg findet aus der selbstverursachten Misere, die ja nicht die größte Misere geschichtlich ist. Also ich habe Verständnis dafür, wenn die Politiker sagen, wir können nicht auch noch einstimmen in diesen Negativismus. Auf der anderen Seite gilt es zu berücksichtigen, dass eine neue Regierung, dass von der erwartet werden darf, dass sie ehrlich die Missstände benennt und auch Lösungsvorschläge entsprechend und Lösungen bringt, dass sie versucht, diese Probleme tatsächlich anzupacken. Und wenn Politiker natürlich die Situation schönreden, entlasten sie sich selber, vermindern sie die Last ihrer Verantwortung und flüchten sich in ein oberflächliches Wohlbefinden, das eben der Lebensrealität draußen in der Wirklichkeit der Leute überhaupt nicht entspricht. Damit verbunden ist auch ein mangelnder Respekt gegenüber dem Wähler, den man eben abspeist mit solchen Verlautbarungen, mit solchen propagandistischen Floskeln. Das ist dann Opium fürs Volk gewissermaßen, das da von Seiten der Regierung verbreitet wird. Und das ist die gefährliche Dimension. Das ist auch das, was vielen Deutschen, wenn ich da in die Nachrichten, in die Meinungsforen eintauche, das einfach vielen Deutschen auf den Wecker geht. Zu Recht, sie sagen, das geht doch einfach nicht. Ihr könnt doch hier die Situation nicht schön färben. Drittens, man sieht, dass diese Regierung schwach ist, die CDU-CSU, die sich eben in Geiselhaft begeben hat, der Linken, der Klingbeil, der Lars Klingbeil, der Chef der SPD, tritt sehr selbstbewusst auf, als wäre er der Kanzler. Und Friedrich Merz tut zwar auch so, als sei er der Chef, aber man hat gesehen, wie biegsam er sich verhält und immer wieder nachgibt, um eben in dieser Position des Chefs zu bleiben, der eigentlich vielleicht gar nicht der Chef ist, sondern ferngesteuert wird, zumindest sehr stark nachgeben muss den Forderungen der SPD. Lars Klingbeil, das muss man ihm attestieren, hat es geschafft, aus der Katastrophe eines Wahlresultats durch die absolute Diffamierung von rechts die CDU-CSU zu einer Art Brandmauer zu verlocken, womit sich die CDU-CSU massiv selber geschwächt hat. Und jetzt ist sie, obwohl stärkere Partei, fast so etwas wie ein Juniorpartner in dieser Regierung. Das ist so etwas die Situation. Also in diesen Schönfärbereien kommt auch die real existierende Machtlosigkeit dieses Kanzlers zum Ausdruck. Denn er tut das vielleicht auch aus Selbstschutz. Denn wenn er zu ehrlich und zu realitätsbezogen die Lage beschreiben würde, dann müsste er ja auch handeln, dann müsste er die Probleme lösen, die er aber in dieser Parteienkonstellation gar nicht lösen kann, sondern dazu bräuchte er mehr Optionen, müsste er auch bereit sein, in sachlicher Hinsicht über die Brandmauer zu steigen und mit der AfD entsprechende Zusammenarbeiten aufzubauen. Das wäre eigentlich das rationale Verhalten. Ich glaube, das ist auch das Verhalten, das viele bürgerlich-konservative Wähler in Deutschland wollen. Aber sie haben in Deutschland eben eine Demokratie, die sehr stark auf die Parteien ausgerichtet ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Parteienübergewicht und diese Parteiendemokratie, die sich jetzt ja auch mit all diesen Debakeln, auch mit diesen ganzen Schuldenbergen selber ad absurdum führt, dass eben auch in Deutschland das demokratische Erwachen nicht aufzuhalten ist und immer mehr Wähler sagen, ja gut, wenn es so nicht geht, brauchen die da oben in Berlin noch einen deutlicheren Denkzettel. Das ist halt Demokratie, das haben wir in der Schweiz auch immer wieder erlebt. Das wird einem nicht von oben gegeben. Die Obrigkeit hat der Schweiz nicht die direkte Demokratie geschenkt. Die musste erkämpft, die musste immer wieder verteidigt werden. So, jetzt aber komme ich zur neuen Ausgabe ePaper. Viele der Themen, die ich jetzt angesprochen habe, spielen natürlich auch bei uns eine Rolle. Die Weltwoche, das unterscheidet sie von deutschen Medien. Wir sind parteipolitisch nicht gebunden, wir sind nicht ausgerichtet, wir würden uns auch nicht als Teil eines Lagers verstehen, sondern die Weltwoche hat seit ihrer Begründung vor 92 Jahren immer wieder der Meinungsvielfalt Raum gegeben. Immer wieder unterschiedliche Positionen auch direkt im Heft aufeinanderprallen lassen, nicht im Sinne von Pro und Contra, sondern einfach im Sinne von Artikeln, die aus unterschiedlichen Perspektiven einen Blick auf die Gegenwart richten, aus der Überzeugung heraus, dass eben die Wahrheit viele Facetten hat und dass es nicht so einfach ist, immer zu sagen, das sind die Guten, das sind die Bösen. Je länger man ja über das Weltgeschehen nachdenkt, desto schwieriger wird es, diese moralische Eindeutigkeitspose einzunehmen. Ich habe in meiner schweizerischen Daily-Sendung von gestern gesagt, dass ich im Moment mich dabei ertappe, die James-Bond-Romane von Ian Fleming zu lesen. Und ich habe jetzt dann den ersten Casino Royale fast beendet. Wirklich ein tolles Buch, sehr temporeich geschrieben aus einer ganz anderen Zeit Und vielleicht kennen Sie die Story noch, James Bond wird ja da von dem Bösewicht Le Chiffre auf bestialische Art und Weise gefoltert. Er muss sich dann in einer Klinik erholen, redet mit einem anderen Geheimdienstmann und sagt sinngemäß Sätze nach dem Muster, ja, je länger er als Geheimagent wirke, desto schwieriger sei es für ihn herauszufinden, wer eigentlich die Guten und wer die Bösen sind. Also sie hier im Kalten Krieg, die angeblich Guten, seien eben auch Schurken und nicht nur die anderen. Also diese moralische Ambivalenz, diese Uneindeutigkeit, die zeichnet sicherlich auch in vielen Fragen die Weltwoche aus. Nicht, dass es den einzelnen Autoren an Klarheit fehlte. Nein, das ist schon da. Aber wir wollen unseren Lesern nicht einfach eine Sichtweise einprügeln. Ich zeige das dann gleich auch an dieser Ausgabe. Demokratie ist Quatsch. Daniel Rieser trifft einen Vordenker der Rechten in Amerika, der für die Einführung der Monarchie plädiert. Curtis Yarvin ist auch in großen amerikanischen Magazinen porträtiert worden. Daniel Rieser ist an ihn rangekommen. Ein tolles Porträt, das Ihnen aus einer interessanten Blickrichtung Einblicke in die Realität der Vereinigten Staaten von heute offeriert. Dann Titelgeschichte, ein Lob auf die Verschwörungstheorie. Die Sagen der Gegenwart sind so unterhaltsam wie aufschlussreich. Kurt W. Zimmermann, unser Medienkolumnist, mit einer Zusammenstellung der interessantesten und populärsten Verschwörungstheorien der heutigen Zeit. Das ist ein Artikel, der nicht für oder gegen Verschwörungstheorien Stellung nimmt, sondern einfach diagnostisch, man könnte auch sagen zoologisch analysiert, was der Fall ist. Schreiben, was ist, dem Leser die Wirklichkeit zumuten. Putin ist nicht zu trauen. Trumps Ex-Außenminister Mike Pompeo im Gespräch mit Urs Gehriger. Das ist die neokonservative Sicht auf den Ukraine-Krieg mit der ganz klaren Forderung, man müsse der Ukraine helfen, Russland militärisch zu besiegen, Russland zu stoppen und ja nicht nach den Vorstellungen des Kreml hier einen Frieden dann kapitulierend hinnehmen zu müssen. Das ist die Position von Mike Pompeo, ob die realistisch ist oder nicht. Ich halte sie für unrealistisch, aber das ist die Position, die sicherlich in wesentlichen auch konservativen Bereichen der amerikanischen Gesellschaft mehrheitsfähig ist. Der amerikanische Präsident Trump ist ja hier etwas differenzierter unterwegs. Aber wir haben in der gleichen Ausgabe eben auch einen Aufsatz des früheren EU-Erweiterungskommissars Günther Verheugen, der ja mit seiner Partnerin Petra Erler zusammen ein sehr interessantes Buch über den Ukraine-Krieg geschrieben hat, in dem er eine eben ganz andere Sicht vertritt als Mike Pompeo. Und sie haben in der Weltwoche beide Sichtweisen auf dieses für Europa so wichtige außenpolitische Geschehen. Meine Meinung ist klar, Europa macht die dümmste und falscheste aller politischen Strategien im Moment, anstatt dass man sich als Supermacht des Friedens, ich meine, Europa ist der Kontinent, ist der Friedhof einstiger Großmächte, da haben sich jetzt alle aneinander die Nase blutig gerieben, Macht- und Hegemoniebestrebungen, die da in den Trümmern der eigenen Größenwahnsinnigkeit untergegangen sind. Und aus dieser geschichtlichen Erfahrung, allem voran die Deutschen, müsste man doch aufhören jetzt mit diesem Säbelgerassel, mit diesem Konfrontationismus. Und man müsste sich eben wie James Bond der Einsicht öffnen, dass eben Gut und Böse zu unterscheiden nicht so einfach ist und dass es eben auch ratsamer ist, mit einem pragmatischen, nicht moralisierenden Ansatz sich vor allem dafür einzusetzen, dass Frieden einkehrt, dass Kriege aufhören und Kriege nicht verschärft werden. Denn gegen Russland, man muss das unterstreichen, gegen Russland kann man den Krieg in der Ukraine nicht gewinnen. Da können Sie sich auf den Kopf stellen, da kann man noch so viel Geld zum Fenster rauswerfen, das einem nicht gehört, man wird das einfach nicht hinkriegen. Aber wir bringen in der Weltwoche beide Perspektiven, ich glaube, das ist ziemlich einzigartig in der deutschen Publizistik. Xi Jinping gestürzt, er ist noch im Amt, aber wohl nicht mehr an der Macht. Francis Pike mit einer sehr brisanten, interessanten Untersuchung. Ich habe mit dem Juristen, Anwalt und Staatsrechtler Ulrich Vosgerau über die ganzen Weiterungen der Richterwahlen gesprochen. Wir haben Gunter Schnabel im Interview, den angesehenen deutschen Ökonomen. Und wir behandeln eben auch dieses demokratische Erwachen, das ich in meinem Intro angesprochen habe, Alexander Wendt und auch Matthias Matussek, die würdigen jetzt hier die wachen Rebellions- und Widerstandsreflexe innerhalb der CDU-CSU-Fraktion. Man macht da einfach nicht mehr alles mit, was von oben deklariert wird. Dann der deutsche Schuldenstaat, auch dies ein Thema. Wir haben in dieser Woche ja die Ankündigung der EU gehört, ihren Haushalt von 1,2 Billionen auf 3 Billionen, auf 2 Billionen aufzustocken, plus 800 Milliarden. Also eine gewaltige Finanzmaschinerie soll da in Bewegung gesetzt werden. Niemand weiß, woher das Geld kommen soll. Die Kassen sind leer. Hier findet eine Art Staatswerdung durch die Hintertür statt, denn die EU möchte auch Steuern erheben können. Das wäre ein ganz gewaltiger Tabubruch. Berlin protestiert dagegen, aber wir fragen, wie glaubwürdig ist denn dieser Widerstand aus Berlin, wo doch gerade die heutige deutsche Regierung sich an gar nichts gehalten hat, um ihrerseits diesen Schuldentsunami anzuwerfen, diese gewaltigen Schuldenberge anzuhäufen mit Investitionen, wie es heißt, bei deren Höhe es einem schwindlig werden kann. Ich glaube, dass da eben die Glaubwürdigkeit auch einer Anti-Schuldenpolitik überhaupt nicht gegeben ist. Russland, ich habe es gesagt, Pompeo versus Verheugen von allen Seiten. Das ist die Weltwoche und auch die konsequente Absage an den Weltuntergang und an die Apokalypse. Wir glauben an Deutschland, wir glauben an die Welt, wir glauben an die Menschen. Wir sind der Auffassung, dass bei allen Problemen, bei aller Finsternis, es gibt die sieben guten Jahre, die sieben schlechten Jahre, es geht manchmal bergauf, aber nicht nur bergauf, es geht dann wieder bergab, aber auch nicht nur bergab. Diese biblisch geprägte Zuversicht, um es jetzt etwas hochgestochen zu formulieren, die im Grunde eine lebenspraktische Zuversicht ist, die bemühen wir uns, der Berichterstattung in der Weltwoche zugrunde zu legen. Ich danke Ihnen und es würde mich natürlich freuen, wenn Sie sich überlegen, die Weltwoche zu abonnieren. Gehen Sie in den App Store, Weltwoche Deutschland, Weltwoche Schweiz. Sie können unser Deutschland-Angebot digital nutzen, vor allem auch mit dem E-Paper. Es gibt noch keine exklusive Printausgabe für Deutschland, aber je nachdem, wenn da das Interesse groß ist, dann liefern wir das nach. Wenn Sie die Zeitung Print haben möchten, und wir haben da sehr schönes Papier, es ist auch ein Lesegenuss, das in Händen zu halten, als Magazin können Sie überall mitnehmen, dann gibt es auch die Gelegenheit natürlich und die Möglichkeit, die schweizerische Printausgabe in Deutschland zu abonnieren. Aber wie gesagt, wir haben auch ganz spezifische Angebote auf den deutschen, auf den nicht-schweizerischen Markt ausgerichtet. Da sind dann weniger Schweizer innenpolitische Artikel dabei. Das internationale, das deutsche, auch österreichische Geschehen dafür umso mehr. Würde mich freuen, wenn wir Sie alsbald zu unseren Abonnenten zählen dürften. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Vertrauen, für Ihre Anregungen, Ihre Kritik. Wünsche Ihnen einen wunderschönen Samstag und ein tolles, hoffentlich entspanntes Wochenende. Auch wieder interessant, man hat uns ja diesen verheerenden Hitzesommer vorausgesagt und tatsächlich erleben wir ja eher einen durchzogenen, regnerischen Sommer. Also die Leute, die sich für fähig halten, das Weltklima in 50 Jahren bis auf das halbe Grad voraussagen zu können, scheitern schon an den Wettervorhersagen der nächsten 2-3 Wochen. Ich weiß, die Klimatologen unter Ihnen werden das nicht als Argument akzeptieren, aber es ist zumindest ein Eindruck, den ich mir da einfach nicht verkneifen kann. In diesem Sinne, alles Gute, bis bald, ich melde mich zurück.